So. Guten Morgen, liebe Geschwister und Besucher. Bevor wir anfangen, möchte ich noch mal kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, habt ihr Dank, dass wir uns heute wieder unter dein Wort stellen dürfen, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Dann möchte ich wirklich bitten, dass du uns hilfst, dass wir es verstehen, dass wir es richtig verstehen und dass wir es richtig anwenden. Wir brauchen dazu deine Gnade und deinen Geist und bitten dich, dass du in unseren Herzen wirkst. Wir bitten es im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Als wir das letzte Mal über die zweite Missionsreise des Paulus nachgedacht haben, war es Nacht. Also nicht hier in Sindelfingen, aber in der Geschichte, in Apostelgeschichte 16. Ihr könnt übrigens schon mal gerne aufschlagen, dann haben wir Zeit gespart nachher. Erinnert euch vielleicht, dass ein römischer Gefängniswärter, ein Kerkermeister und seine ganze Familie nachts durch ein Erdbeben aufgescheucht mit dem Evangelium konfrontiert wurde, dass er zum Glauben, zum rettenden Glauben an Jesus Christus kam und seine Familie auch und dass er dann und seine Familie von einem Apostel, dessen Rücken noch von den Rutenhieben zerschlagen war, getauft wurde, mutmaßlich in einem der Badebassins, die es dort gab, in Philippi, im Freien vermutlich. Ja, das geschah eben in einer Nacht, in der es zuvor ein Erdbeben gegeben hatte, also es war vermutlich nicht ganz so einsam da draußen. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch, dass der Kerkermeister, nachdem er zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, Paulus und Silas in sein Haus genommen und dort verarztet hatte. Die erste Frage, die wir uns vielleicht dann stellen, wenn wir diesen Text lesen, ja, Moment, jetzt hat er die aufgenommen, hat sie dort verarztet, wohnen die denn dann weiter bei ihm, da wo sie es schön bequem haben, in seinem Haus, oder sind die dann wieder zurück im Gefängnis? Ich fand hilfreich in dem Zusammenhang, was Richard Lansky in seinem sehr guten Kommentar geschrieben hat. Er sagte, Paulus hätte es bestimmt nicht zugelassen, dass der Kerkermeister seinen Job riskiert, nur damit Paulus und Silas es ein bisschen bequemer haben und nicht im Gefängnis sind. Nun, es ist nicht gesagt, dass Paulus und Silas dann wieder in die Interiora, dieses innere Gefängnis, wo es nur wenig Luft und kein Licht gab, gekommen sind. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit waren sie dann wieder im Gefängnis zurück. Paulus war jemand, der sich, und das wissen wir aus dem Neuen Testament, immer wieder sehen wir das, jemand, der Widrigkeiten auf sich nahm, ertrug, damit andere geschützt wurden. So lernen wir ihn kennen. Und auch heute werden wir wieder sehen, dass diese Reise, auf die Paulus und Silas sich begeben haben, alles andere als gewöhnlich war. Also wir setzen nach einer aufregenden Nacht mit Erdbeben, erweckungsartigen Bekehrungen einer ganzen römischen Familie, die sich taufen lässt, wieder ein bei den zwei Missionaren im Gefängnis von Philippi. Jetzt lasst uns zu den Versen 35 bis 40 springen im Kapitel 16 der Apostelgeschichte. Dort heißt es, als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten, und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Wir haben hier 6 Verse und eine kleine Geschichte, die in den meisten Predigten, was ich so gesehen habe, quasi als Schwänzle hinten an die Bekehrung des Kerkermeisters nur drankommt. Das packt man auch mit dazu. Oder bei manchen fällt es auch ganz in die Sofaritze. Aber es gibt einige wertvolle göttliche Prinzipien hier, die wir heute Morgen lernen können. Auch in Bezug auf die Verse, die davor kamen. 3 dieser Prinzipien können wir ganz klar erkennen. Das erste, was wir sehen, ist, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche, zum Beispiel in Vers 35. Das zweite, was wir sehen, ist, Paulus denkt, nämlich an die Zukunft der Gemeinde, die Verse 36 bis 39. Und das dritte, weil es sich so schön reimt, der Heilige Geist schenkt, nämlich Wachstum. Das ist der Vers 40. Gucken wir uns mal das erste an, in Vers 35. Gott lenkt. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Es waren genau die Hauptleute, die sich ursprünglich, wenn ihr mal zurückdenkt, nicht so schade gewesen waren, selbst die Kleider Paulus und Silas runterzureißen, damit sie geschlagen werden konnten. Da waren sie voll im Handgemenge mit drin, mitten im Geschehen. Aber jetzt schicken sie einfach die Rutenträger, die sogenannten, die Liktoren, die Polizisten quasi, vorher, als die Verleumdung stattfand, als der wütende Mob auf der Straße war, da waren sie mittendrin. Da waren sie beteiligt. Aber jetzt, irgendwie müssen sie zur Erkenntnis gekommen sein, dass diese 2 Juden, um die die ganze Unruhe entstanden war, doch besser wieder zum Hintertürchen aus der Stadt rauszulassen seien. Merkt den Unterschied, wenn es darum geht, zuzuschlagen, da sind sie dabei. Wenn es darum geht, zuzugeben, oh, das war vielleicht doch nicht so rechtens, da schickt man lieber jemand anderes. Das können dann die Lektoren machen. Nun, was war geschehen, dass diesen Geisteswandel hervorgerufen hat, dass sie auf einmal auf die Idee kamen, Paulus und Silas in die Freiheit zu entlassen und wegzuschicken. Und einige wenige Ausleger meinen, das Erdbeben hätte sie vielleicht in abergläubische Angst vor den Göttern versetzt, so dass sie gedacht haben, oh, die 2 haben was damit zu tun, die lassen wir besser frei. Andere, wir sind hier alles immer nur im Bereich der Spekulation, die meisten denken, dass sie inzwischen Wind davon bekommen haben, dass das tatsächlich nur Verleumdung war. Dass es ihnen deswegen peinlich war, mehr oder weniger. Ja, nur eine Verleumdung, weil sie hatten ja einen Dämon ausgetrieben, einen unreinen Geist, einen Wahrsagegeist. Und die Herren der Sklavin, die diesen Geist hatte, die waren halt böse gewesen und hatten deswegen das Volk aufgestachelt und irgendwie hat sich das vielleicht durchgesprochen. Nun, wir wissen nicht, was der Beweggrund menschlich gesehen war. Aber wir wissen eine Sache, die sie zur Entscheidung bewog, nämlich dass Gott sie lenkte. Das ist offenkundig. Allein in den Sprüchen Salomos habe ich dazu drei Stellen gefunden. Zum Beispiel in Sprüche 16, Vers 9 steht, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Oder in Sprüche 19, Vers 21, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Und schließlich das Offensichtlichste, von dem ich auch die Überschrift von diesem Gliederungspunkt geklaut habe, quasi, das ist Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Und so war es Gottes Wille, der die Hauptleute der Stadt Philippi dazu brachte, Paulus und Silas freizulassen. So einfach ist es, egal was der menschliche Beweggrund war. Genau wie es die Hand Gottes war, der Wille Gottes letztlich, der Lenken eingegriffen hat, einige hundert Jahre früher, im Alten Testament der König Kyros veranlasste, die Juden einfach wieder in ihr Land zurückgehen zu lassen, ja, sie sogar zu schicken, um ihren Tempel wieder aufzubauen. Und Gott ließ es sogar namentlich circa 150 Jahre vorher vorhersagen, durch Jesaja. Jesaja 44, 28 bis 45, 1, da steht, der von Kyros spricht, die Rede ist von Gott, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor seinem Angesicht aufzutun und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Das sagt Gott. Diese Verse sagt Gott von wem? Von einem gläubigen Mann? Nein, von einem heidnischen König. Und wir haben keinen Anhaltspunkt, dass Kyros wirklich zum rettenden Glauben kam, irgendwie am Schluss. Nein, Gott benutzt einen ungläubigen Menschen und er lenkt ihn, wie es gut ist für sein Volk. Und so tut er es auch hier in Philippi. Aber so mögen wir fragen, war denn die Vorgeschichte auch in Gottes Hand, die dazu führte, dass Paulus und Silas überhaupt erst im Gefängnis waren? Das Ergreifen, das Schlagen der zwei. Ja, aber nicht so, dass Gott der Urheber der Sünde ist. Im Buch Hiob sehen wir zum Beispiel, dass es in der Himmelswelt weitaus komplexere Zusammenhänge gibt, als das, was wir so wahrnehmen und sehen können. Als wir uns das vorstellen. In Hiob 1, in Versen 6 bis 12, lesen wir davon, dass Gott Satan erlaubt, Hiob aller möglichen irdischen Dinge zu berauben. Außer seinem Leben. An sein Leben darf er nicht dran. Sinn und Zweck der Aktion ist erstmal, dass dem Satan bewiesen werden soll, Hiob ist treu. Er ist ein Gläubiger und er bleibt treu. Am Schluss lernt Hiob auch noch ein paar Lektionen über Gott. Ja, so und so kommt es, dass dann alle schlimmen Nachrichten, ja, wir kennen den Ausdruck Hiobs Nachrichten, das kommt ja daher, dass all die schlimmen Nachrichten eine nach der anderen eintreffen und darunter ist eine, die uns aufmerken lassen sollte. In Hiob 1, Vers 17 lesen wir von einem Boten, der Hiob eine weitere schlimme Botschaft bringt. Da heißt es, während dieser noch redete, der vorige Bote, kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben 3 Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Also hier haben wir Menschen, die sündigen, das ist klar. Ja, die Chaldäer, diese Bande, die der Unwesen treibt, die verstoßen gegen mindestens 2 Gebote Gottes. Du sollst nicht morden und du sollst nicht stehlen. Und als Leser des Buches Hiob wissen wir natürlich auch, dass der Satan die Finger im Hintergrund auch nochmal im Spiel hat. Aber was sagt Hiob als Antwort auf all diese Dinge zusammen, inklusive der Chaldäer? In Vers 21, er sagt nicht, die Chaldäer haben es genommen, plus der Sturm, plus dies, plus jenes. Er sagt auch nicht, der Teufel hat es genommen, sondern er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Nicht die Chaldäer, nicht der Satan, nicht die Unglücke, der Herr hat genommen. Es gibt noch andere ähnliche Beispiele. Zum Beispiel 2. Samuel 24, Vers 1. Da steht, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel, und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Die Parallelstelle davon, 1. Chronik 21, Vers 1, da heißt es aber, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Dass Satan versucht, David zur Sünde. Gott lässt es geschehen. Es ist aber alles Teil eines größeren Planes Gottes, der letztlich wieder zum Heil ausschlägt. Gott hat alles in der Hand. Und bitte, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, Jakobus 1, Vers 13. Auf jeden Fall, Jakobus 1, Vers 13, da steht klar und deutlich, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Gott ist niemals der Urheber der Sünde. Aber er nimmt sündige Menschen und bindet sie in seinen Plan ein, mit dem, was sie tun. Wozu all dieses Lenken Gottes? Selbst das lenkende Eingreifen in die bösen Taten der Menschen. Jetzt überlegt mal, wäre Paulus nicht in Philippi geschlagen und eingelocht worden? Hätte es nicht gebebt, der Kerkermeister wäre nie in dieser Weise, er und seine Familie, mit dem Evangelium konfrontiert worden. Die Gefangenen in der Interiora, in der inneren Zelle, wo sonst keiner hinkommt. Sie hätten nie die Gebete und die Lobgesänge von Paulus und Silas gehört. Ich bin mir sicher, da war eine Menge Evangelium dabei. Die haben das gehört. Es steht da, sie hörten zu. Nun, wozu und warum lenkt Gott also? Paulus, der diese Dinge selbst alle erlebt hat, der mittendrin war, beantwortet uns diese Frage in Römer 8, Vers 28. Ja, jemand hat mal gesagt, wenn die Bibel wie die Erdkugel ist, dann ist der Römerbrief der Himalaya und der Mount Everest, und davon die Spitze ist Römer 8, Vers 28. Das ist wirklich wunderbar, was Gott uns da sagt. Es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es geschieht nichts Böses oder Gutes, nichts in unserem Leben, das nicht Gott in der Hand hat. Es gibt nicht ein Teilchen, und sei es noch so klein, in diesem Universum, das Gott nicht in der Hand hat. Und hier könnte jetzt Schluss sein. Und Paulus könnte sagen, danke, Herr, dass du diese Leute vorbeischickst, diese Lektoren mit ihren Routenbündeln, die uns da rausholen und jetzt dürfen wir durchs Hintertürchen verschwinden, ist nochmal gut gegangen. Hab einen kaputten Rücken, aber ich bin mit dem Leben davongekommen und Silas auch. Gott hat es gemacht, also gut ist. Und die Geschichte könnte gleich weitergehen. Paulus und Silas ziehen weiter nach Thessalonich und missionieren dort weiter. Aber es gibt noch etwas klarzustellen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Nämlich Paulus denkt. Woran denkt er? Er denkt an die Zukunft der Gemeinde. Verse 36 bis 39 sind das. In Vers 36 lesen wir, da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Wir können uns das richtig vorstellen, oder? Der Kerkermeister, der ist richtig happy. Weil es wusste ja keiner, wie die Geschichte ausgeht. Ja, die haben auf, ja, man weiß nicht was gewartet. Es könnte eine längere Haft gewesen sein, vielleicht irgendeine Art von Verhandlung. Es hätte sein können, dass die Herren der Sklavin, die befreit worden war, weiter Druck machen, damit ihnen Schlimmeres geschieht. Es wusste keiner. Und dann kommt die erlösende Botschaft, ihr könnt gehen. Wir können uns vorstellen, wie der Kerkermeister frisch zum Glauben kommen, wieder gejubelt hat. Und das, was wir da lesen, dieses so geht nun hinaus und zieht hin in Frieden, das ist eine brüderliche, eine sehr warmherzige Formulierung. Er denkt, er bringt jetzt was ganz Tolles. So sehr Paulus vermissen wird, durch den er zum rettenden Glauben kam, er ist erleichtert, dass niemand sterben oder gefangen bleiben muss, der nicht ins Gefängnis gehört. Eines müssen wir berücksichtigen, der Kerkermeister ist noch sehr, sehr jung im Glauben. Er hat noch nicht viel Weitblick. Er sieht nur bis hier. Er sieht erstmal da, oh, das ist aber toll. Er hat noch nicht gelernt, langfristig oder wie es auf Neudeutsch so schön heißt, nachhaltig zu denken. Ja, jetzt sind wir alle immer nachhaltig. Weiß zwar keiner so richtig, was das Wort heißt oftmals. Also mit langfristiger guter Wirkung quasi. Ne? Vers 37, Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Was bedeutet das? Ich hoffe, ihr habt in der Schule ein bisschen aufgepasst. Also, und zwar in Geschichte. Es lohnt sich, in diesem Fach aufzupassen. Dann wisst ihr, dass Rom nicht schon immer von Kaisern regiert wurde, sondern es gab erst, ich glaube, 7 Könige, dann wurde es eine Republik. Das war so die beste Zeit des Römischen Reiches. Und ja, das Beste wahrscheinlich, was Italiener in die Welt gesetzt haben, neben Pizza, am Rande bemerkt, eine Republik. Eine Republik ist was Wunderbares, weil das Gesetz regiert und nicht irgendjemand, der über dem Gesetz steht, zumindest sollte es so sein. Später kam dann Julius Caesar, hat die Macht an sich gerissen als Diktator und dann kam Augustus, war der erste Kaiser und dann wurde es immer schlimmer mit den Kaisern. Ja, und aus dieser Zeit der Republik kamen sehr viele Gesetze, die es gab im Römischen Reich, noch zur Zeit der Apostel. Und eines dieser Gesetze war die sogenannte Lex Valeria nach Publius Valerius Publicola von 509 vor Christus. Nach diesem Gesetz war es das Recht eines jeden römischen Bürgers, wenn er eines Verbrechens beschuldigt wurde, das Volk anzurufen. Ja, noch heute, wenn wir beim Gericht sind, ergehen ja Urteile im Namen des Volkes. Also er konnte das Volk anrufen und sagen, hier, ich möchte eine Verhandlung. Und ja, sich vor einem Gericht verantworten. Und das schützte römische Bürger vor Willkür. Und dann gab es noch das sogenannte Lex Portia von 248 vor Christus. Dieses Gesetz, an dem sogar Cato der Ältere, erinnert euch vielleicht, das ist der, der immer im Senat gesagt hat, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss, wenn das interessiert, das ist der, der hat wahrscheinlich dieses Gesetz ins Leben gerufen, die Lex Portia, und zwar die verhängte schwere Strafen über jeden Magistrat, jeden Regierenden, der einen römischen Bürger ohne Gerichtsverhandlung schlagen oder hinrichten ließ. Und dafür blühte ihm möglicherweise sogar selbst der Tod, wenn man das tat. Das, was diese Leute hier getan haben mit Paulus und Silas. Deswegen haben die Römer einen heiden Respekt davor gehabt, einem römischen Bürger nicht irgendeine Misshandlung zuzufügen oder ihn gar umzubringen. Diese Dinge sind dann mehr und mehr zerfallen unter den Kaisern, aber zur Zeit von Paulus hat es noch einen hohen Wert gehabt. Ja, die Lex Valeria und die Lex Portia schützten jeden römischen Bürger vor Willkürherrschaft irgendwelcher hoher Beamten oder Hauptleuten oder sonstiger Würdenträger. In unserem Grundgesetz, in Artikel 103, steht etwa das Gleiche. Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. Und Artikel 104 sagt, die Freiheit der Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden. Also wir haben den Römern doch was zu verdanken. Ne? Aber natürlich auch dem Wort Gottes. Ja, aber warum reitet Paulus so darauf rum, könnte man fragen. Ne? Er ist ja im Prinzip schon geschlagen und er wird jetzt freigelassen. Ist es denn Rache an diesen Leuten? Was will Paulus damit bezwecken? Warum beharrt er so darauf? Haben wir nicht Gott, der uns schützt? Der auch die Gemeinde in Philippi schützt? Und sollen wir als Christen nicht immer demütig sein? Sollen wir nicht einfach die linke Backe hinhalten? Oder war es die rechte? Ich weiß nicht mehr genau. Die andere halt. Ja, ich habe es nicht aufgeschrieben, nachgeguckt. Haben wir nicht Gott, der uns schützt, sodass wir das menschliche Gesetz eigentlich gar nicht brauchen? Das ist ja viel zu menschlich, zu niedrig, am Menschen ja geschrieben. Was sollen wir damit? Keineswegs. Wenn wir so denken, wenn wir das Gesetz, das von Menschen geschrieben ist, das Gesetz des Staates, missachten oder geringschätzen, offenbaren wir ein unbiblisches Denken. In der Bibel finden wir zwei Bereiche der Gnade Gottes. Die allgemeine und die spezielle. Die spezielle Gnade, die kennen wir alle. Ja, das ist die Gnade, die uns errettet hat. Die haben wir erfahren, als uns unsere Sünden vergeben wurden. Als wir zum Glauben kamen an Jesus Christus, da wurden uns unsere Sünden durch das Opfer Jesu Christi vergeben. Uns wurde Glaube geschenkt. Das ist die spezielle Gnade Gottes. Aber, ja, und wir sind dann Kinder Gottes, wir leben unter seiner speziellen Obhut. Ja, das ist auch diese Sache mit Römer 8, Vers 28. Denn nichts, was geschieht, ist wirklich gegen uns, sondern alles dient uns irgendwie zum Besten, auch wenn es erstmal nicht danach aussieht. Aber es gibt eben auch die allgemeine Gnade. Lapidar ausgedrückt bewirkt diese Gnade, dass diese der Sünde verfallene Welt nicht vor die Hunde geht, sondern dass sich die Erdkugel weiter dreht. Gott erhält sie. Die Erde dreht sich weiter. Wir erleben immer wieder Frost und Hitze, Saat und Ernte. Es gibt nicht wieder eine Sintflut zum Beispiel. Der Herr Jesus drückt es in Matthäus 5, Vers 45 so aus, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist die allgemeine Gnade, unter der jeder Mensch in gewissem Maße lebt. Und zu dieser allgemeinen Gnade gehört auch, dass er Regierungen und Autoritäten eingesetzt hat. Wann fing das an? Es fing an nach der Sintflut. In 1. Mose 9, Vers 6 finden wir den Anfang von jeder menschlichen Regierung. Wie gut oder wie schlecht sie auch sein mag. Da wurde zu Noah gesagt von Gott, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ja, also es werden Menschen mit Autorität über andere gestellt, nicht vom Wert her, aber sie bekommen Autorität, Dinge zu strafen. Das ist der Anfang des Staatswesens. Und wir finden es im Neuen Testament wieder, bei Paulus zum Beispiel, in Römer 13, 3-4. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Dass wir nicht in Anarchie leben, sondern ein Grundgesetz haben, eine Verfassung und viele andere gute Gesetze, die uns schützen, das ist Gottes allgemeine Gnade. Und wir sind in unserem Land mit einem großen Haufen allgemeine Gnade versehen worden. Wir sind nicht in Nordkorea, wir sind nicht in Saudi-Arabien. Also wir haben sehr viel allgemeine Gnade erfahren und erfahren sie noch. Und das nach 1945 vor allem, das muss man auch mal in Betracht ziehen. Ja, nun es gibt einige Christen, die sind auf eine so ungesunde Art, kommt mir vor, übergeistlich, in gewissem Sinne, also in Anführungsstrichen übergeistlich, die verachten von Menschen gemachte Gesetze. Paulus hat die Gesetze des Senats und des Volks von Rom nicht verachtet. Er hat es als das eingesetzt, als was Gott es sich gedacht hat. Das Gesetz des Staates soll ein Schutzschild sein für die Schafe vor den Wölfen. Wer waren die Schafe in dem Fall? Die kleine, frisch entstandene Gemeinde von Gläubigen in Philippi. Wer waren die Wölfe? Die Verleumder. Die Autorität, die Obrigkeit, die übergriffig wurde. Und solche Menschen, die versuchen es immer. Die versuchen immer zu machen, was geht, um ihr vermeintliches Recht durchzusetzen. Hier ging es nochmal nicht darum, persönlich erlittenes Unrecht zu rächen. Hier geht es nicht darum, die andere Backe hinzuhalten. Hier ging es darum, ob die Christen in Philippi in Zukunft den Ruf haben sollten, Unruhestifter zu sein, Aufrührer zu sein, irgendwelche fremdartigen Sitten den Leuten aufzuzwingen oder eben nicht. Wären Paulus und Silas einfach durch die Hintertür davongeschlichen, hätte der Vorwurf der Unruhestiftung von Anfang an über diesen Babychristen, die gerade frisch zum Glauben gekommen waren, geschwebt. Er verlangte von den Hauptleuten Philippis, dass sie nicht nur seinen Ruf wiederherstellten und klar dokumentierten, dass das himmelschreiende Unrecht von ihnen ausgegangen war, nicht von ihm und von Silas und von den Christen. Und er tat das für die Gemeinde dort in dieser Stadt. Die Hauptleute hätten noch mal froh sein können, dass Paulus nicht weitere rechtliche Schritte eingeleitet hat, dass sie sich mit so wenig zufrieden gegeben hat. Und wir bekommen ein Gefühl dafür, wenn wir die Verse 38 bis 39 lesen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten. Und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Was nun hat das alles mit uns heute zu tun? Keiner von uns ist hier römischer Bürger. Nicht, dass ich wüsste. Meine Frau ist Italienerin, das ist so ähnlich. Aber naja, gut. Was hat es mit uns zu tun? Welche Anwendung leiten wir daraus ab, was wir hier sehen? Eine dreifache Anwendung. Die erste Anwendung ist Dankbarkeit und Fürbitte oder Gebet. Sei dankbar, dass du in einem Land lebst, das ein Schutzschild hat, das noch einigermaßen, noch halbwegs funktioniert, das die Wölfe von den Schafen fernhält. Und bei Schafen denkst du bitte an dich und an uns, an die Gemeinde. Es wird an diesem Schutzschild geknabbert von allen möglichen Seiten, aber es ist noch da. Das Gesetz ist da und schützt uns. Wir haben ein Grundgesetz. Ich hatte auch noch 5 Ausgaben zu Hause liegen. Ich wollte es eigentlich mitbringen, habe es wieder vergessen. Hättet ihr euch mal selber bedienen können, wer keins hat. Wunderbar zu lesen, nicht gerade wie ein Roman, aber trotzdem sehr lesenswert. Also wer eins haben möchte, kann mir Bescheid sagen, ich bringe es mit zum nächsten Mal. Ja, wir können dankbar dafür sein. Das ist ein Gut, das wir nicht hoch genug schätzen können. In 1. Timotheus 2, 1 bis 2 schreibt Paulus: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und dazu zählen auch die Leute in unserem Land, die über Gesetze abstimmen. Wir werden nirgendwo in der Schrift aufgefordert, über sie zu jammern und zu maulen, uns aufzuregen. Aber wir bekommen gesagt, dass wir sie im Gebet tragen sollen. Damit wir ein ruhiges Leben, ein Leben unbehelligt von Verfolgung ist das, führen können. Und das Evangelium ungehindert ausbreiten können. Die zweite Anwendung ist Gesetzestreue. Damit meine ich nicht Treue gegenüber dem Gesetz Gottes, sondern dem Gesetz des Staates. Haben wir eben schon gehört, Römer 13. Lasst uns von allen Menschen in dieser Republik als Gläubige die Gesetzestreuesten sein. Das Gesetz hat Gott zwar durch schwache, sündige Menschen einrichten lassen, aber es existiert zu unserem Schutz. Ja, das ist wie ein, was denn, eine Fläche, die du regenfrei halten möchtest. Du hast einen Regenschutz drüber. Und wenn wir das Gesetz immer wieder übertreten, dann machen wir quasi Löcher da rein. Hier ist ja trocken, da drüben ist ja das Loch. Ja, aber es wird trotzdem geschädigt. Wenn man immer wieder Gesetze übertritt, ich kann nicht erwarten, dass ein Gesetz, das ich übertrete, dass es mich schützt. Lasst uns das Gesetz unseres Landes respektieren. Und darum sollen wir es auch dann respektieren, wenn es uns auf den Nerv geht. Und das tut es manchmal. Man kann mir nicht erklären, warum an manchen Stellen 30 oder 50 ist. Weil wenn da rundherum nichts ist, ja. Auch das, da fängt es an. Oder es geht da weiter, wenn du feststellst, dass du möchtest grillen, es ist schön warm im Sommer, so die richtige Zeit, um einen Grill auspackt. Oh nein, da hat sich ein Hornissennest gebildet. Hornissen sind in unserer Republik geschützt. Das sind kostbare Tiere, die nicht mehr allzu häufig vorhanden sind. Auch wenn es dir so vorkommt, dass die überall sind. Das Gesetz schützt sie. Du darfst nicht einfach da nachts die wegbrennen oder sowas. Da sind Geldstrafen drauf. Du verstößt gegen das Gesetz. Und damit bist du Gott ungehorsam, wenn du das tust. Oder einen Baum abmachen, ungenehmigt, der einem im Weg ist. Ah, sieht ja keiner. Die haben ja keine Drohnen, um das zu überwachen, wo vorher ein Baum war. Du kannst den Baum abmachen, wenn es erlaubt ist. Sonst lass ihn stehen. Sei der Obrigkeit gehorsam. Es geht auch da weiter, wo es dir wirklich stinkt. Oh, ausgerechnet die Netflix-Serie. Oh, ich habe da kein Geld dafür. Es gibt da Seiten, da kann man das runterladen. Das kostet ja nichts. Sieht keiner. Doch, einer sieht's. Wenn es der Staat nicht sieht. Aber Gott, der den Staat eingesetzt hat, der sieht's. Und was ist, wenn deine Projektarbeit fast fertig ist? Ich brauche nur noch eine Stunde. Und dann kommt der Zeitwächter hoch. Oh, in 5 Minuten, 10 Stunden. Stempelst du denn aus und machst weiter? Verstößt gegen das Arbeitsgesetz? Oder stempelst du gar nicht aus und machst am nächsten Tag einfach da, wo du denkst, dass die Zeit gut hinpassen würde? Das ist das Gesetz. Wenn wir möchten, dass es uns schützen soll, dann müssen wir uns selbst dran halten. Der Jurist und Kirchenvater Tertullian schrieb 198 nach Christus sein Buch Apologeticum. Kann man nachlesen inzwischen, im Internet ist alles zu finden. Muss man in keine verstaubte Bibliothek mehr gehen. Zur Verteidigung der Christen gegen den Staat. Und darin beschrieb er die Christen als die gehorsamsten Bürger, die es überhaupt gibt im Römischen Reich. Die Christen, das sind diejenigen, die, auch wenn sie gar keinen Grund eigentlich dazu hätten, den Kaiser lieben, für den Kaiser beten und die Gesetze halten, außer die, die gegen ihren Glauben stehen. Gehorsam gegenüber dem Buchstaben und dem Geist des Gesetzes unseres Landes soll eines unserer Alleinstellungsmerkmale sein. Die Aussage des Wortes Gottes in Römer 13, 1 bis 2 ist klar. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten, das war in dem Fall Nero, als Paulus das geschrieben hat, aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Klare Worte. Dritte Anwendung. Tritt ein für Gerechtigkeit. Wenn du siehst, dass das Recht gebeugt wird, dass in deinem Umfeld Ungerechtigkeit geschieht, dass Gesetze missachtet werden, dass der gute Ruf von Menschen in den Dreck gezogen wird, dass Leute aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe und ja auch Religion, auch wenn es nicht Christen sind, wenn ein Sikh mit dem Turban rumläuft und deswegen verspottet wird, dann ist es deine Aufgabe als Christ, dich davor zu stellen, diese Ungerechtigkeit nicht zuzulassen. Es steht im Grundgesetz übrigens, Religionsfreiheit. Tritt für Gerechtigkeit ein. Mach nicht mit, zeig den Menschen, dass Christen anders sind. Und das bedeutet Christsein eben auch, nicht nur zurückgezogen im stillen Kämmerlein, ich habe eine wunderschöne stille Zeit und der Herr ernährt mich innerlich und dann gehe ich wieder in meine Umwelt und dann bin ich wieder wie alle anderen. Nein. Nicht nur beten, nicht nur zur Gemeinde gehen, nicht nur Bibel lesen und in der Gemeinde dienen, nicht nur still vor sich hin leben. Es waren in der Vergangenheit oft, leider nicht oft genug, aber doch oft Christen, die den Mund aufgemacht haben bei Ungerechtigkeiten. Ein Pastor Paul Humburg, der 1936 die sogenannte Knospenfrevel-Predigt gehalten hat, in aller Öffentlichkeit, die wurde 200.000 Mal gedruckt, wo er angeprangert hat, dass Adolf Hitler und seine Anhänger die Jugend verführt hat und Knospenfrevel begeht an den jungen Leuten, indem sie Treue Adolf Hitler schwören müssen. Das hat er in aller Öffentlichkeit gesagt. Er hat gegen Unrecht protestiert, weil er eben Christ war. Eintreten für Gerechtigkeit und die Einhaltung unserer Gesetze sollte uns Christen ein Herzensanliegen sein. Paulus und Silas dürfen sich jetzt also wieder frei bewegen. Aber sie suchen nicht direkt das Weite. Jetzt kommt das Dritte noch. Ja, Gott lenkt, Paulus denkt und der Heilige Geist schenkt, nämlich Wachstum. Vers 40. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösten sie sie und zogen fort. Dieser Besuch bei der Gemeinde, die sich im Haus der Purpurhändlerin Lydia versammelte, jetzt haben wir wieder drei, hatte drei Effekte. Oder hatte, Schrägstrich, hat drei Effekte. Das erste, was wir sehen, ist, jeder konnte sehen, die zwei bewegen sich wieder frei, unbehelligt. Die Magistrate haben sie eben aus dem Gefängnis gelassen, die bewegen sich frei. Also ist da an der Anklage nichts dran gewesen, an der Verleumdung. Und sie verlassen freiwillig die Stadt, wenn sie gehen. Das, der zweite Effekt, Paulus bekam noch einmal die Gelegenheit, etwas zum geistlichen Wachstum der Gläubigen beizutragen. Und was taten Paulus und Silas bei den Gläubigen? Die Schlachter 2000 übersetzt, trösten. Die Elberfelder, ermahnt. Ja, die kommen von uns Brüdern, ja, da wird mehr ermahnt als getröstet manchmal. Die Zürcher Bibel, da bekommen sie Mut zugesprochen. In der Neuen Genfer wird ihnen Mut gemacht. Es ist das Wort Parakaleo, das hier übersetzt wird. Und es ist tatsächlich eine Mischung aus all diesen Dingen. Ermahnen, ermutigen, Mut machen, trösten. Geht es zugleich? Ja, das geht zugleich. Effektiv, wirklich effektiv machst du das. Wie macht man das? Alles zugleich. Ermahnen, Mut. Dazu gibt es das Evangelium. Das Evangelium ermahnt uns, dass wir, was wir sind, dass wir Sünder sind, eigentlich. Aber es tröstet uns, indem es zeigt, wir stehen vor einem gerechten Gott und sind trotzdem gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Und es ermutigt uns, dass deswegen alles, was geschieht, zu unserem Besten dienen muss. Darum lasst uns Evangeliumsermahner, Ermunterer, Mutmacher, wie auch immer, sein. Das ist unsere Aufgabe. Wir können uns in der Gemeinde daran üben. Der dritte Effekt, und den hat es heute, nämlich, dass wir informiert werden, dass da in der Zwischenzeit was passiert ist, was uns ganz unbemerkt geblieben ist. Wir haben gehört von der Lydia, das war eine stille Geschichte, da heißt, der Herr hat ihr das Herz aufgetan, die ist einfach zum Glauben gekommen, die war vorher schon gewisserweise gottesfürchtig, ist zum Glauben gekommen. Dann wurde es etwas mehr Tumult, da kam die Wahrsagemagd und dann kam dieses dramatische Crescendo mit Erdbeben und allem drum und dran, einem zitternden Kerkermeister, dann kommt der noch zum Glauben. Aber außer diesen dreien, mit ihren Häusern jeweils, die erste und die letzte, hier sind Brüder. Ja, wo kommen denn die auf einmal her? Da sind Brüder, die getröstet werden können, nicht nur ein Kerkermeister, mehrere. Der Heilige Geist schenkt Wachstum. Menschen haben zum Heil in Jesus Christus gefunden. Und wäre das nicht wunderbar, wenn auch bei uns aus bloßen Zuschauern, Mitläufern oder Mitgeschleppten Brüder und Schwestern würden? Gott kann das. Gott schenkt Wachstum. Aber er möchte, dass wir dafür beten, dass wir darum ringen. Lasst uns niemals die Hoffnung aufgeben, dass Gott ein Herz auftun kann. Ihm ist es nicht so schwer. Er hat unter schwierigsten Umständen in Philippi eine Gemeinde wachsen lassen. Und denke daran, wie die Aufgabenverteilung ist. Gott lenkt die Menschenumstände zu deinem Besten. Du denkst hoffentlich an die Zukunft der Gemeinde und stehst ein für Gesetzestreue und Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist schenkt nämlich Wachstum. Lasst uns dafür beten. Ich möchte noch gerne zum Abschluss kurz beten mit uns. Lieber Vater, habt du Dank, dass du uns das zeigst in deinem Wort, dass du aktiv bist, dass du alle Umstände und alles lenkst und dass wir unter einer allgemeinen Gnade, nicht nur unter der speziellen Gnade leben, sondern dass wir unter der allgemeinen Gnade leben und dass wir Gesetze haben, die uns schützen. Habt du Dank dafür und erhalte uns die noch lange. Und wir möchten dich auch bitten in unserer Mitte um Wachstum, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus. Tu du, wie bei der Lydia, Herzenstüren auf, dass Menschen erkennen, dass sie dich unbedingt brauchen, dass du Rettung schenkst. Amen.